Ja, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich heute zum zweiten Mal bei euch sein darf. Es ist schon über ein halbes Jahr her, das letzte Mal. Und ja, ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die ist ja sehr persönlich. Ich denke, das ist ja meistens die Triebfeder, dass man persönlich betroffen ist von etwas. Ich habe hier als Startzeichen stehen 4.10.2000. Also wisst ihr, wie lange das Thema so in mir schon vorhanden ist, sage ich mal. Und ja, ich möchte euch da mitnehmen auf einen Weg und möchte beginnen mit einem Gedicht, das ihr wahrscheinlich kennt. Wird auch Heinrich von Kleist zugeschrieben. Das geht so: Ich bin und weiß nicht wer. Ich komm und weiß nicht woher. Ich geh und weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Die zweite Strophe war mir ein bisschen neu, die heißt so: Wenn ich wüsste, wer ich bin, wenn ich ging und wüsste, wohin, wenn ich käme und wüsste, woher, ob ich dann wohl traurig wäre? Ja, ich weiß nicht, wie geht's euch? Da sind große philosophische Fragen drin versteckt in dem Gedicht. Jetzt ist es zu laut. Wie geht's euch damit, mit diesen Fragen? Könnte jeder von euch, könntet ihr die ohne zu zögern umfassend beantworten? Jedem, der euch fragt. Ich muss sagen, fast die Hälfte meines Lebens hätte ich keine einzige dieser Fragen beantworten können. Ich wusste die Antwort nicht. Ich habe früher ganz gern mit meinem Papa philosophiert. Wo sind wir, wenn wir nicht mehr sind? Wie ist das, wenn wir nicht mehr sind? Ja, wir wussten die Antwort nicht. Und ich habe dann später in meinem Leben einen Menschen getroffen, der hat mir Antworten enthüllt. Aber wie geht's euch mit den Menschen, mit denen ihr in Kontakt kommt? Wie erlebt ihr eure Mitmenschen? Habt ihr das Gefühl, die leben ihr Leben heiter und unbesorgt, auch ohne recht zu wissen, was ist eigentlich Sinn und Ziel dieses ganzen Lebens? Mir sind sogar schon welche begegnet, die bewusst lieber in Unwissenheit bleiben möchten, eben weil sie meinen, dann unbeschwerter leben zu können. Ich möchte heute versuchen, Antworten zu finden mit euch auf diese Fragen, weil ich eigentlich fest überzeugt bin, dass wir viel fröhlicher leben können mit den richtigen Antworten. Ihr wisst, ich unterrichte in der Schule Biologie und Chemie und von daher ist es natürlich auch ein Thema, was mich so von Berufswegen interessiert, gell? Fragen und Antworten und so weiter. Und bevor wir einsteigen, möchte ich auf die Qualität der Frage kurz eingehen. Es gibt ja zum einen Wissensfragen. Ich habe jetzt mal, weil ich gehöre noch zu der Generation Brockhaus, meine Familie hat gespart, dass ich den habe, jetzt habe ich den, jetzt gucke ich halt mal rein. Was ist eigentlich Wissen? Und der Brockhaus zumindest sagt, Wissen bedeutet gesehen haben. Also Wissen ist der Inbegriff von in erster Linie rationaler, theoretischer Erkenntnis und demgegenüber steht eine Vermutung, eine Meinung und eben auch der Glaube. Da wurden sogar dann noch andere Begriffe ins Spiel gebracht. Es gibt also das Wissen meint das Theoretische und das wusstet ihr vielleicht auch nicht, ich wusste es auch nicht, die Klugheit beinhaltet mehr pragmatisches Wissen, also wenn man praktisch klug handelt. Und demgegenüber steht aber die Weisheit. Was ist jetzt Weisheit? Hier wurde gesagt, Weisheit ist eine ideale menschliche Grundhaltung, die auf einer allgemeinen Lebenserfahrung und, jetzt kommt's, auf umfassendem Verstehen und Wissen um Ursprung, also die Frage nach dem Woher, Sinn, also die Frage nach dem Wozu und Ziel, die Frage nach dem Wohin des Lebens, sowie um ein Wissen um die letzten Dinge begründet ist. Und damit fallen eigentlich diese Fragen, die in dem Gedicht aufgeworfen wurden, das sind ja diese existenziellen Kernfragen der Philosophie, die drei W-Fragen, wo komme ich her, wozu lebe ich, wo gehe ich hin, die fallen also eindeutig nicht so sehr in den Wissensbereich, sondern vielmehr in den Bereich der Weisheit. Wie soll man die mit rein wissenschaftlichem Wissen, also durch Fakten, mit etwas, was wir wirklich gesehen haben, können wir diese Fragen nicht beantworten. Die wissenschaftliche Welt kann hier immer nur Vermutungen und Meinungen aufstellen. Oder sie muss schweigen und die Antwort schuldig bleiben. Zur Beantwortung dieser Fragen brauchen wir eine andere Quelle als allein menschliches Wissen, weil da kommen wir an die Grenze. Und interessanterweise ist in der Bibel der Ursprung der Weisheit ganz klar definiert. Und den Vers, den ich euch jetzt vorlese, das war der erste Vers. Wir haben nämlich im Jahr 2000 das Buch der Sprüche studiert in der Lektion. Und das war der erste Vers, den ich mir damals, der mich angesprochen hat, weil der so einen Anfang markiert. Und es geht hier genau um die Quelle, den Ursprung der Weisheit. Ihr findet das in Sprüche 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10. Ich nehme an, ihr kennt den Text. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn, und Erkennen des Alleinheiligen ist Einsicht. Und ihr wisst, der Hiob, der hat auch sehr gehadert mit Gott und so weiter, hat nachgedacht. Und auch hier wird dasselbe geschildert in Hiob 28. Ich fasse einige Verse ab Vers 20 für euch zusammen. Da sagt er, die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo denn ist die Fundstätte der Einsicht? Verhüllt ist sie vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verborgen. Gott ist es, der Einsicht hat in ihren Weg und er kennt ihre Stätte. Und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Ist recht ähnlich für mich. Kommt hier noch ein neuer Aspekt hinzu. Aus menschlicher Sicht ist es ja oft schon weise, sich mit Gut und Böse zu befassen. Ja, Adam und Eva wollten auch, oder diese Erkenntnis von Gut und Böse, aber hier ist eigentlich gesagt, Gottes Weisheit endet nicht in der Unterscheidung zwischen Gut und Böse, sondern Gottes Weisheit wählt immer nur das Gute. Nur das Gute zu wählen. Was weise ist, hat also mit Gott zu tun. Es geht von Gott aus und es führt wieder zu Gott zurück. Ja, jetzt gibt es noch eine Gegenseite. Wenn die Weisheit damit beginnt, dass man Gott erkennt, klar, dann gibt es natürlich auch immer Erkenntnisse und Schlussfolgerungen, zu denen man gelangen kann, wenn man Gott nicht erkannt hat. Klar, auch die sich, sage jetzt mal, gottlosen Erkenntnisse werden in der Bibel benannt und sie werden dort als Torheit oder menschliche Weisheit bezeichnet. Und genau wie die göttliche Weisheit hat auch diese Torheit einen ganz spezifischen Anfang, sage ich mal, und zwar bei dem ersten Geschöpf Gottes, das sich bewusst von seiner Erkenntnis Gottes wieder abgewandt hat. In Hesekiel im 28. Kapitel wird darüber berichtet, ich lese mal Hesekiel 28, die Verse 12 und 17a. Da wird von Luzifer berichtet, dem vollendeten, ja, ich lese es vor, da steht, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Aber dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, und so hast du deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Das heißt, Satan hat diese Gemeinschaft mit Gott, die er hatte, er war ja voller Weisheit, die hat er aufgegeben, um selbst im Mittelpunkt zu stehen. Er hat diese Weisheit Gottes, die für Liebe, Gemeinschaft und Erlösung, verkörpert durch Jesus Christus, steht, hat er eingetauscht gegen Egoismus und Selbstvergötterung. Er wollte selbst sein wie Gott. Und seitdem er diese Gemeinschaft mit Gott verlassen hat, versucht er dieses, sein eigenes Konzept von Weisheit, in der Bibel genannt menschliche Weisheit, den Menschen hier schmackhaft zu machen. Und wie gesagt, die Bibel nennt das eigentlich Torheit, und auch über die Torheit wird eine Aussage gemacht vom König Salomo in Sprüche 9, Vers 13. Da ist alles aufgezählt, was die Torheit so leisten kann. Und es wundert euch vielleicht nicht, dass das alles in einen einzigen Satz passt. Sprüche 9, Vers 13, da steht: Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Also Verführung. Wie kann das aussehen? Die Torheit versteht es, aus Schwarz wieder weiß zu machen. Sie lässt Unnötiges als unbedingt notwendig erscheinen. Leichtfertigkeit wird als Lebenskunst bezeichnet. Verschlagenheit heißt Klugheit. Vertrauen auf Gott legt sie als Unmündigkeit aus. Die Hoffnung auf Gottes Reich bezeichnet sie als Weltflucht. Wer auf Verkehrtes hinweist, wird intolerant genannt. Und wer sich nicht an einem leichtfertigen Leben beteiligt, ist nach ihrer Meinung ein verklemmter Außenseiter. So stellt sie alles auf den Kopf. Und deshalb gibt Gott uns einen gut gemeinten Rat, den habe ich damals zur Taufe in mein Gesangbuch bekommen, den kennt ihr auch. In Sprüche 3, Verse 5 bis 7 rät uns Gott: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Zu großes Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung bei der Beantwortung dieser existenziellen Fragen können also leicht in die Irre führen. Davor warnt uns Gott. Und weil es ja teilweise auch ein wissenschaftliches Thema ist, habe ich im Buch von Werner Gitt, vielleicht kennt er ihn, oder das Buch, so steht es geschrieben, da zitiert er einen Dr. W.J. O'Neill, den kenne ich jetzt nicht, aber auf die Grundlage gefällt mir, die er aufgestellt hat. Da sagt er: Die Bibel liefert dem Menschen den notwendigen Denkrahmen, außerhalb dessen wirkliche Wissenschaft letztlich ein unmögliches Unternehmen wäre. Echte und wahre Wissenschaft entnimmt ihr tiefstes Fundament, ihren Grundsatz, dem Wort des Allwissenden. Und auf dieser Grundlage möchte ich jetzt euch mitnehmen auf eine Reise zu den nach meiner Ansicht sehr klaren Antworten Gottes auf diese drei Fragen. Und natürlich starten wir mit der Frage: Wo kommen wir her? Und da möchte ich, wenn ich euch anschaue, ich glaube, ihr kennt den alle. Ich hatte in den 80er Jahren einen Lieblingskabarettisten. Vielleicht kennt ihr den auch aus der Schweiz, den Emil Steinberger, genau. Der kam früher da immer mal im Fernsehen. Und in den 80er Jahren war er Beamter öfter mal, vielleicht erinnert er euch. Und was tut so ein Beamter? Er grübelt über einem Kreuzworträtsel. Er grübelt, kommt nicht auf das Grautier mit vier Buchstaben. Grautier mit vier Buchstaben, also vorne hat er schon ein E eingetragen und hinten EL. Schließlich entscheidet er sich für Egel. Aha, Egel. Jetzt ist dann aber der kirchliche Feiertag, senkrecht, wird dann Oktern. Oktern, kennt er jetzt nicht, sagt er sich ja. Das ist ja ein blödes Rätsel. So ist es halt mit Rätseln. Wenn man sich einmal vertut, wird alles schief. Kennt ihr das? Ja, wenn man sich einmal vertut, wird alles schief. Wenn die Basis nicht stimmt, dann steht das ganze Gedankengebäude auf wackeligen Beinen. Und deshalb glaube ich, ist auch die Frage, wo kommen wir her, nicht zufällig die erste dieser drei existenziellen Fragen. Denn davon, wie wir diese erste Frage beantworten, hängt automatisch auch, hängen die Antworten auf die beiden folgenden Fragen ab. Der Edgar Preiss hat es so formuliert: Erst wenn ich weiß, woher ich komme, weiß ich auch, wohin ich gehe. Und das Gute ist, Gott gibt uns bei der Beantwortung dieser ersten Frage überhaupt kein Rätsel auf. Selbst wenn wir unglaublich lesefaul sind und schaffen es nur, die erste Seite seines Wortes aufzuschlagen und schaffen es da nur, den allerersten Vers zu lesen, ist die Frage schon beantwortet. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Punkt. Jetzt können wir das Buch weglegen, wissen wir schon Bescheid. Wenn man jetzt den Menschen noch haben möchte, kann man ein bisschen weiterlesen. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Ich denke, hier kommt ganz klar zum Ausdruck, dass wir, die wir hier sitzen, keine Zufallsprodukte sind. Wir sind keine Eintagsfliegen, die ohne Sinn kommen und gehen, sondern wir wurden von Gott nach seinem Bild als sein Gegenüber geschaffen. Wir sind von Gott gewünschte und geliebte Kinder. Und Gott wünscht sich Gemeinschaft zwischen ihm und uns, die uns durch das Leben trägt und darüber hinaus. Klingt jetzt immer alles einfach und gut, passt aber überhaupt nicht in Satans Konzept. Denn er hat ja schließlich selbst diese Gemeinschaft mit Gott verlassen, um sein Konzept des freien und selbstbestimmten Lebens allen Geschöpfen zu unterbreiten. Und so verwundert es vielleicht gar nicht, dass diese klare Aussage in Gottes Wort im Laufe der Zeit immer weiter verwässert und jetzt schlussendlich auf den Kopf gestellt wurde. Das Jahr 1859 sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, da erschien in London ein Buch mit dem Titel Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein. Autor, den kennt ihr, Charles Darwin. Das war sozusagen die Geburtsstunde der heutigen modernen Evolutionstheorie. Unterrichte ich jetzt gerade in Klasse 12, wird im bayerischen Abitur geprüft. Hier wird davon ausgegangen, dass das Leben hier auf der Erde durch zufällige chemische Prozesse entstanden ist, schließlich zu einer Zelle, einer allerersten Zelle geführt hat. Und diese erste Zelle ist eben die Stammzelle für alles weitere Leben, was wir heute hier beobachten. Durch Mutation und Selektion fand eine ständige Anpassung und Höherentwicklung der Lebewesen statt. Kann man sehr, sehr viele Bücher drüber lesen, klingt nach den Maßstäben menschlicher Klugheit plausibel, man kann das so erklären. Das Schöne ist, in dieser Erklärung spielt Gott überhaupt keine Rolle. Der ist mal weg von der Bildfläche. Und diese Evolutionstheorie hat in relativ kurzer Zeit zu einem gewaltigen Triumphzug angesetzt. Und obwohl heute findet man auch sehr viele Bücher, die, sage ich mal, die Grenzen der naturwissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeit auf diesem Gebiet aufweisen wollen, die auch zeigen, auch die Evolutionstheorie lässt noch Fragen offen, steht diese Theorie so fest, als hätte Gott sie mit seinem Finger als 11. Gebot auch noch aufgeschrieben. Und je nachdem, welches Buch ihr aufschlagt, wird auch sehr streng mit denen ins Gericht gegangen, die wagen, an dieser Theorie zu zweifeln. Es gibt da Zitate, die möchte ich euch heute nicht vorlesen. Ich habe mal ein relativ harmloses Zitat mitgebracht von Professor Bernard David, der sagt zum Beispiel: Darwins Gesetz und seine Theorie anzufechten, ist ignorant und eine Frechheit. Es wurde in einem Buch die Frage aufgeworfen, warum glauben denn eigentlich die meisten Wissenschaftler und Lehrer an die Evolutionstheorie? Und es gibt eine verblüffend einfache Antwort auf diese Frage, weil es genau das ist, was ihnen in der Schule und an der Universität vermittelt wird. Von Autoritätspersonen, von Vertrauenspersonen, weil der bayerische Staat es einfach in den Lehrplan geschrieben hat. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe selbst Biologie studiert an der Uni Kaiserslautern, und weil ich auf Lehramt studiert habe, musste ich einen Schein auch in Philosophie erwerben. Und der Professor, und es war damals, das sage ich noch dazu, ich habe ja gesagt, ich bin im Dunkeln getappt, diese Fragen betreffend. Aber wie das so ist, zu Beginn des Studiums, ich habe mich verliebt und mein damaliger Freund war kein getaufter Adventist, aber ein sehr guter theoretischer Adventist, sehr guter Theoretiker. Und ich war also frisch entflammt, die richtigen Antworten zu geben. So, jetzt waren wir beide in diesem Seminar und der Professor hatte tatsächlich auf der Liste, der hat immer zwei Referate zum gleichen Thema halten lassen, immer ein Pro, ein Contra. Und auf seiner Liste war das Thema, ist die Evolutionstheorie eine wissenschaftliche Theorie? Erfüllt sie überhaupt die Kriterien, die an eine wissenschaftliche Theorie gestellt werden? Und ich habe natürlich gesagt, nein, das schafft sie nicht und das fehlt alles. Und mein Freund hat gesagt, doch, die ist wissenschaftlich. Und dann wurde es, wir waren so 20 Studenten, durfte jeder seine Meinung da vortragen. Und natürlich im Anschluss haben wir uns noch mal kurz besprochen. Und ich habe jetzt nicht erwartet, dass plötzlich alle, dieses eine rein naturwissenschaftliche Universität in Kaiserslautern gibt, gar keine Geisteswissenschaftler dort, dass die gleich aufspringen und sagen, ja, natürlich, die ist ja falsch und so weiter. Aber was mich nachhaltig geschockt hat und auch mit zu dieser Predigt geführt hat, ist, dass von den 20 Seminarteilnehmern in diesem Seminar an der höchsten Bildungsstätte, die unser Land zu bieten hat, noch nie jemand vorher gehört hatte, dass man zweifeln könnte, dass es offene Fragen geben könnte. Und das waren 20 von 10.000, von über 10.000 Studenten, wären die nicht zufällig in das Seminar geraten, die hätten nie was davon gehört. Schaltet mal ein im Fernsehen, wo von der Natur berichtet wird, in jeder Sendung kommt die Evolutionstheorie. Wir leben in einem freien Land mit Religionsfreiheit, mit Glaubensfreiheit. Für mich ist es keine Freiheit, keine Selbstbestimmung, das ist doch eine Einengung, eine Beschneidung meines Denkens und meiner Wahlfreiheit, wenn ich nicht mal erfahre, dass man zweifeln kann. Und interessant ist ja, dass die Evolutionstheorie von einer Naturwissenschaft, also von einer empirischen Wissenschaft aufgestellt wird. Wisst ihr, wie eine empirische Wissenschaft Erkenntnis gewinnt? In der 5. Klasse mache ich das immer vor, ich sage, ihr seid jetzt Naturwissenschaftler, was machen die? Da springe ich immer durch die Klasse. die beobachten. Ja? Wir gewinnen jede Erkenntnis aus Beobachtung. Das Problem bei der Evolutionstheorie ist jetzt natürlich, das liegt so viele Jahrmillionen zurück, es war schlicht keiner dabei. Ja, wir haben Fakten, die müssen wir interpretieren. Wir haben es nicht gesehen. Bislang konnte im Labor auf experimenteller Basis es nicht nachvollzogen werden. Und jetzt kehre ich zurück zur Bibel. Interessant. Genau dieselbe Frage musste sich schon wieder der arme Hiob von Gott gefallen lassen. In Hiob 38, Vers 4, da fragt Gott Hiob, wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Das fragt er ihn. Und noch weiter hinten, ganz am Ende, da antwortet Hiob Gott in Hiob 42, Verse 3 und 5 und sagt zu Gott, du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Auch für Hiob war genau das der Unterschied. Die Erkenntnis Gottes ist der Beginn der Weisheit. Vorher hatte er nur von Gott gehört. Aber wir müssen selbst zu dieser Quelle der Wahrheit und Weisheit zurückkehren und Gott mit eigenen Augen sehen. Vielleicht für die Adventisten, jetzt haben wir ja auch Gäste heute ausgerechnet, die dreifache Engelsbotschaft, das ist mir nur aufgefallen, interessanterweise ist die erste Engelsbotschaft genau die Antwort auf diese erste W-Frage. Weil in Offenbarung 14, Vers 7 heißt es, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und jetzt kommt's. Betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Also die Aufforderung, den Schöpfer anzubeten. Ja, die anderen Fragen gehen schneller als die erste Frage. Kommen wir zur zweiten. Wozu leben wir? Da sagt der Mark Twain, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Dem stimme ich zu. Ich habe euch ja gesagt, ich habe mit meinem Papa auch immer gerne philosophiert. Ich glaube, wir sind so angelegt, ich sage jetzt mal von Gott so angelegt, dass wir auf der Suche sind. Und man kann nicht ewig durchs Leben gehen, ohne diese Sinnfrage zu stellen, es sei denn, man stumpft sich irgendwie total ab. Und das Schöne ist jetzt, weil wir uns ja der ersten Frage so ausführlich gewidmet haben, es ergeben sich ganz folgerichtig und einfach die Antworten auf die nächsten Fragen. Wenn wir sagen, Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen, dann müssen wir doch irgendwelche Eigenschaften von Gott auch in uns wiederfinden können. Jetzt ist natürlich die Bibel ein dickes Buch. Über Gott wird dauernd gesprochen. Ihm werden zahllose Eigenschaften zugeschrieben. Ich wage es jetzt und nehme mal die zwei heraus, die mir sehr, sehr, sehr offensichtlich zu sein scheinen. Die erste, Gott ist der dreieine Gott. In ihm sind Gott, Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist eins. Das heißt, Gott ist in seinem Wesen schon eine Gemeinschaft. Also ich würde sagen, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und die zweite Eigenschaft, die mir unumgänglich zu sein scheint, die schreibt Johannes im 1. Johannes 4, Vers 16 ganz klar, Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe. Gott übt nicht Liebe, Gott ist selber Liebe. So würde ich jetzt schlussfolgern, Gott hat auch uns ganz seinem Wesen entsprechend zur Gemeinschaft und zur Liebe geschaffen. Und das bestärkt ja Jesus, als er mal gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot? Da zitiert er nicht aus dem Dekalog, sondern er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir also diesen ersten Schritt gehen und erkennen, Gott erkennen, und ich übersetze mal Weisheit erlangen, dann kommt so ein positiver Kreislauf in Schwung. Ja, wir erkennen, Gott liebt uns zuerst. Dann können auch wir uns lieben und wir können diese Liebe wieder weitergeben an den Nächsten. Und so würde ich sagen, sollen wir in einem weise geführten Leben eine liebevolle Verbindung zu Gott und zu unseren Mitmenschen aufbauen, dann haben wir eigentlich das gesamte Gebot Gottes erfüllt. Jetzt kommt er wieder, ne? Der Satan hat natürlich auch einen Plan, sonst wäre es ja zu einfach. Es heißt da in seinem Konzept, liebe nur dich selbst, haben wir jetzt wieder America first, wir sind's. Denn du lebst nur einmal, du bist frei im Hier und Jetzt, alles andere ist egal. Und ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, vielleicht kennt ihr die. Da wird es, finde ich, total anschaulich gezeigt, zu welch ganz unterschiedlichen Ergebnissen diese beiden Denkansätze führen. Die Geschichte heißt Himmel und Hölle. Ein Rabbi bat Gott einmal darum, Himmel und Hölle sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm und gab ihm den Propheten Elias als Führer mit auf den Weg. Elias führte den Rabbi zuerst in einen großen Raum, in dessen Mitte auf einem Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht stand. Rundum saßen Menschen mit langen Löffeln und schöpften alle aus dem Topf. Aber sie sahen blass, mager und elend aus. Es herrschte eisige Stille, denn die Stiele ihrer Löffel waren so lang, dass sie das herrliche Essen nicht in den Mund bringen konnten. Als die beiden Besucher wieder draußen waren, fragte der Rabbi den Propheten, welch ein seltsamer Ort das gewesen sei. Es war die Hölle. Daraufhin führte Elias den Rabbi in einen zweiten Raum, der genauso aussah wie der erste. In der Mitte brannte ein Feuer und kochte ein köstliches Essen. Die Menschen hatten auch lange Löffel in der Hand. Aber sie waren alle gut genährt, gesund und glücklich. Sie unterhielten sich angeregt. Sie versuchten nicht, sich selbst zu füttern, sondern benutzten die langen Löffel, um sich gegenseitig zu essen zu geben. Und dieser Raum war der Himmel. Merkt ihr was? Die Voraussetzungen sind total gleich, ja? Ein leckeres Essen ist vorbereitet. Gott hat diese Welt wunderbar gemacht. Und ich sage jetzt mal, Satan hat uns allen lange Löffel in die Hand gegeben. Aber für welche Lösung dieses Problems wir uns entscheiden, das ist uns überlassen. Ja, noch zum Schluss. Wo gehen wir hin? Ich denke, diese letzte Frage ist wahrscheinlich die, bei der jedermann einräumen muss, dass wir sie allein mit menschlichem Wissen nicht beantworten können. Trotzdem habe ich vor kurzem im April einen Kalenderzettel von Gerhard Zahalka gelesen. Da stand als allererstes, niemand kennt die Zukunft, außer uns Christen. Habe ich gedacht. Und tatsächlich, Gott bleibt genauso wenig vage wenn es um die Vergangenheit geht, wie wenn es um die Zukunft geht. Er beschreibt sein Angebot und den Ablauf der Dinge sehr, sehr konkret. Er sagt über die Erlösung, ich zitiere jetzt bekannte Texte, nur mal, dass ihr sie mal wieder hört. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dann spricht er über die Wiederkunft. Wie wird das aussehen? In 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, Verse 13 bis 18. Und da steht es gleich am Anfang. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und jetzt kommt mein Lieblingsschluss. So ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Das soll uns froh stimmen. Das hat Gott uns aufgeschrieben, damit wir Hoffnung haben können. Und er gibt uns noch einen größeren Ausblick, auf welches Leben wir uns freuen dürfen. Das finden wir in Offenbarung 21, ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das klingt doch einfach und erstrebenswert. Und trotzdem ist das nur eine Hoffnung für weise Menschen. Ich nenne die jetzt so nach der Definition törichte Menschen, also solche, die bewusst ohne Gott leben, die blicken einer ganz anderen Zukunft entgegen. Und es wurde unser hochverdienter ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt, der hat kurz vor seinem Tod noch ein Interview gegeben und da sagt er, ich glaube nicht an die Götter, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube an die Ratio. Und konsequenterweise fügt er dann noch hinzu, was bleibt von uns, sind Moleküle und Atome. Und daraus wächst ein neues Leben auf der Wiese. Unkraut oder was anderes. Wer sich also allein auf menschliches Wissen und Erkenntnis stützt, der stirbt halt mit eher bescheidenen Zukunftsaussichten, Unkraut zu werden oder was anderes. Und dieser Text von Paulus, den ich euch jetzt noch vorlesen will, der veranschaulicht dieses Dilemma, in das man geraten kann, das zwischen Weisheit und Torheit da immer herrscht. Ich lese aus 1. Korinther 3, da sagt Paulus, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, als Torheit erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift: Bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen, ich werde sie verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der Heiligen Schriften, sogar die Kenner der Heiligen Schriften, die redegewandten Leute dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Ja, Gott nimmt ja eine Umwertung dessen vor, was wir aktuell in der Welt erleben. Bei ihm ist alles umgekehrt. Bei ihm ist das Kleine groß. Bei ihm ist das Schwache stark. Sanftmut, Friedfertigkeit, Geduld und Liebe führen zum Ziel. Und Gott selbst erniedrigt sich, wird ein Mensch und stirbt. Und daraus soll neues Leben für alle erwachsen? Ja, da steht doch die Welt auf dem Kopf. Eine letzte Frage, ja. Wie kommen wir jetzt an diese rettende Weisheit denn ran, wenn wir sie denn haben möchten? Da ist das Wort Gottes wieder zu klar, dass man schon wieder zweifeln muss. Klar muss sein, die Quelle für die Weisheit ist nur bei Gott. Wir können sie nur von Gott bekommen. Und das sagt dann Jakobus 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott und der wird allen willig geben und keine Vorwürfe machen. Einfach, ne? Ich denke auch, da kann man, es klingt ja zu einfach, gibt es da einen Haken? Warum quillt die Welt nicht über vor weisen Menschen? Will das niemand sein? Wenn man noch andere Texte liest, zum Beispiel Sprüche 2, Vers 4, da rät Gott, suche die Weisheit wie Silber und spüre der Weisheit nach wie Schätzen. Oder in Jeremia, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja fragt mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Das heißt, beim Erlangen von Weisheit, da geht es nicht um eine kurze Google-Abfrage, ja? Ich nehme mir mal eine halbe Minute Zeit, dann habe ich 100.000 Treffer. Die Suche nach Weisheit, das ist eine Schatzsuche, die mit ganzem Herzen geführt werden muss und für die man alles andere im Leben hintanstellt. Und mir ist diese Geschichte von dem Bauern eingefallen, kennt ihr den? Der findet einen Schatz, der im Acker verborgen ist. Und jetzt geht er hin und die Motivation ist das Wichtigste. Aus Freude über diesen Schatz, den er gefunden hat, geht er hin und verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, aus Freude. Wie geht's uns da? Wollen wir das? Auf dieser Erde tobt ein Kampf zwischen Weisheit und Torheit. Die Frage ist, sind wir bereit, in diesem Schauspiel für die Welt die Rolle der Narren einzunehmen? Paulus sagt es wieder im 1. Korinther 4, ab Vers 9, doch ich meine, dass Gott uns, seine Apostel, auf den letzten Platz verwiesen hat, dem Tod näher als dem Leben. Wie in einer Arena kämpfen wir vor den Augen der ganzen Welt. Menschen und Engel beobachten gespannt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Uns hält man für Narren, weil wir an Christus glauben. Da ging mal ein christlicher Aktionskünstler durch die Stadt und er hat so ein Umhängeschild gehabt. Habt ihr die schon mal gesehen? Vorne stand drauf, ich bin ein Narr Christi. Und alle Leute, die den gesehen haben, haben den belächelt. Aber hinten stand drauf, wessen Narr bist du? Und das ist die Frage, die sich jeder stellen muss. Amen. Ja, lieber Vater, wer wollte dir nicht von Herzen gern dienen? Du hast uns aus lauter Liebe gemacht, weil du mit uns zusammen sein möchtest. Du suchst das Herz jedes Menschen und hilf jedem von uns, dass wir unsere Herzen öffnen für dich, dass wir dich wahrhaft erkennen, dass wir alles andere im Leben hinten anstellen, um dir ganz nah zu sein. Hab auch Dank für die wunderbaren Verheißungen im Hier und Jetzt und auch einmal für die Ewigkeit mit dir. Lass du uns alle ein Segen sein, dort, wo du uns hingestellt hast, und hab herzlichen Dank für deine große Liebe und auch vor allem für deine große Geduld mit uns. Amen.